Yeah, Raider Nation, hier bin ich wieder für euch. Liebe Football-Freunde da draußen, liebe Raiders-Fans, nach 2-wöchiger Abstinenz, kleiner Pause nach dem Wildcard-Loss der Raiders gegen Cincinnati, bin ich wieder zurück hier mit Folge 21 vom Loco Football Podcast. Leute, hört rein, enjoy this shit. Heute gibt's die Season-Review-Folge, also einen kleinen Saisonrückblick. Zunächst natürlich hier die News, die Schlagzeilen, allen voran natürlich unser Coaching-Hire. Ja, wir haben einen neuen Trainer hier, Josh McDaniels. Fahren die Raiders jetzt den Patriot Way of Football? Ja, er hat gleich ein ganzes Sammelsurium an Assistenten hier mitgebracht. Ja, was denke ich darüber? Das ist heute die große Frage Nummer 1 hier. Dann gibt es so ein paar weitere kleine Schlagzeilen. Eigentlich alles gar nicht der Rede wert. Bisschen Hops, bisschen K, bisschen Probe, bla bla bla. Und dann kommen wir zur Essenz hier. An diesem Super Bowl-Wochenende gilt für mich, ich schaue zwar zu, aber ich bin nicht mit Passion dabei, denn meine Raiders sind auch nicht dabei. Deshalb können wir ganz nüchtern analysieren, was waren für die Raiders 2021 die Top Moments of the Season und was waren natürlich dann im Umkehrschluss auch die Top-Bust-Moments of the Season. Ja, wir werfen einen tiefen Blick rein. Was waren die drei Top-Players? Was waren die Top-3-Bust? Top-Units, Top-Bust-Units, Players on the Rise und Players on the Decline. Dann graden wir die Rookie-Draft-Class von A bis F. Gibt's hier eine Übersicht hier, wer hat wie performt. Dann schauen wir in die Free Agency. Welche Spieler sollen wir halten? Welche können wir ziehen lassen? Und welche Spieler sollen wir targeten? Sollen wir ins Ziel nehmen? Sollen wir verpflichten? Wir schauen auf die Draft-Needs der Raiders und geben einen kleinen Ausblick auf die kommende Saison, auf die Cap-Situation. Und zu guter Letzt sage ich euch noch, wie war das Jahr für den Podcast, für mich, wie war das Jahr für Loco Football. Leute, genießt das Ding, ich liebe euch, euer Este Loco. Viel Spaß. Jo, willkommen da draußen, ihr Silver and Black Fanatics Loco, Loco Nation, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Stimmt ja im übertragenen Sinne auch ein bisschen, obwohl die ja bei Weitem nicht so groß ist. Raider Nation, willkommen bei der 21. Folge vom Loco Football Podcast. Ich habe für euch einiges hier zusammengestellt diese Woche. Ich habe es ja gesagt, es gibt jetzt hier die Saisonrückblicksfolge, aber wir starten natürlich hier als erstes mit ein paar News, mit ein paar Schlagzeilen, neuen Meldungen, die ich für euch zusammengestellt habe. Da gibt es gleich ein paar weitere, aber natürlich die Nummer 1 hier ganz klar. Das hat die Raider Nation jetzt am meisten beschäftigt in den letzten 2 Wochen. Wir haben einen neuen Head Coach. Josh McDaniels hier wurde Anfang letzter Woche verpflichtet, ganz offiziell von den Raiders hier, gleich zusammen mit General Manager Dave Siegler, der ja zuerst ein Interview gehabt hat bei den Raiders. Dann kam eben Josh McDaniels und dann sind die da wohl drauf gekommen, okay, man könnte diesen Laden ja zusammenschmeißen und ja, die beiden Leute, die kommen mit einiger Erfahrung hier zu den Raiders. Sie haben die letzten 6 Jahre hier als Duo bereits zusammengearbeitet in New England bei den Patriots und das ist ja die erfolgreichste Franchise des 21. Jahrhunderts in der NFL. Sprich, in ihren Jahren, also noch vor knapp 2-3 Jahren, haben sie noch mit Tom Brady zusammengearbeitet. Also da ist schon mal ein ganzer Fundus an Erfahrung da. Und jetzt die letzten 6 Jahre waren sie dann eben als Duo da tätig für die Personalplanung und eben McDaniels dann als Offensive Coordinator eben mit den Responsibilities hier für die Offensivplanung. Und jetzt habt ihr euch ja mit Sicherheit schon ein bisschen erkundigt die Woche, was da so um die beiden herum sich so aufgestellt hat an neuem Staff, an neuen Leuten, die zu den Raiders kommen werden. Man muss natürlich jetzt ganz klar sagen, erstmal, es tut ein bisschen weh. Wir sind alle irgendwie von einem gewissen Rebuild ausgegangen und der trifft die Raiders natürlich jetzt hart und da fallen natürlich auch einige Köpfe, von denen man vielleicht auch, mit denen man auch gerechnet hat, dass sie die Raiders eventuell verlassen werden. Aber dass es dann in dieser ganzen Fülle doch ein fast kompletter Rebuild oder ja, eigentlich ein kompletter Rebuild des Coaching-Staff wird. Damit haben wir wirklich nicht alle gerechnet. Und was, dann stellt sich natürlich hier dann ganz klar die Frage, was wird aus den Raiders und wie ist da der Status quo? Und die gute Nachricht bei dem Ganzen ist natürlich erstmal, kann man vermelden, die Raiders werden keinen kompletten Roster-Rebuild fahren. Das hat man jetzt schon so rausgehört und auch wenn man sich so die Philosophie beispielsweise von McDaniels anschaut, der eine sehr wilde, auch mit einer guten In-Game-Planung versehenen Offense eben fährt, die doch immer noch innovativ einer modernen Philosophie entspricht, dann kann man jetzt quasi so ein bisschen davon ausgehen, dass dieser Roster-Rebuild auch nur geringfügig wird und man hat auch schon erste Aussagen eben gehört, die so in die Richtung gehen, ja, wir wollen einen Teil-Rebuild an notwendigen Positionen eben machen, aber wir wollen eigentlich daran anknüpfen an dieses Jahr, an diese Playoffs und sprich wollen wir eigentlich darüber hinausgehen. Wir wollen das Team eben Super Bowl ready machen zu einem richtigen Contender, was natürlich in der AFC West gar nicht so leicht ist. Ja, und genau deshalb glaube ich halt auch, dass wir mit einem Teil unseres Rosters dann eben auch ganz gut fahren. Also wenn wir jetzt mal auf so die Offense Philosophy eben von McDaniels einen Blick werfen. Er ist zum Beispiel ein Genie in der Red Zone, also was die Effizienz in der Red Zone betrifft. Und vor allem, er spielt auch viele Sets, die eben Spieler bei uns zum Beispiel begünstigen könnten. Also er spielt viele Two-Tight-End-Sets, was natürlich zugeschnitten sein könnte auf Darren Waller oder Foster Moreau. Er ist jemand, der gut mit Quarterbacks kann, sprich, das könnte Derek Carr sehr zugutekommen. Also er macht eine Offense auf jeden Fall mehr als competitive, war auch in seiner Zeit um 2000, er war schon mal 2006 bis 2008, glaube ich, in New England. Da hat er auch als Offense-Koordinator die meisten Punkte erreicht. Und seit 2012, wo er dann eben wieder bei den Patriots als Offense-Koordinator tätig war, hat er eben auch regelmäßig Top-Offenses aufgestellt und natürlich jüngst auch zum Beispiel Mac Jones hochgebracht. Sprich, das ist jemand, der mit unserem Personal arbeiten kann. Und ich glaube, da wird es auf der Offensivseite des Balls nicht mal so viele Änderungen geben. Es wird Änderungen geben, aber es werden nicht zu viele Änderungen sein. Ganz große Frage, die natürlich bleibt, ist, was ist mit Derek Carr? Dazu kommen wir später nochmal ganz kurz. Aber wir sehen hier schon, dass wir eben jetzt dieses Jahr nicht wieder bei Null anfangen. Dennoch kann das natürlich auch ganz schnell passieren, wenn du so ein komplettes Trainerkarussell inklusive aller Koordinator und Position Coaches irgendwie rebuildest. Also da sage ich mal so, das ist ein gewisses Risiko, das die Raiders hier tragen, wo ich auch sage, man hat da nicht wirklich mit offenen Karten gespielt zu den Leuten, die eventuell das auch verdient hätten, bei den Raiders zu bleiben. Ich nenne dann mal nur so Leute wie Ron Miles, Rich Bisaccia natürlich, den man jetzt mittlerweile nicht mal als Special Teams Coach irgendwie beibehält. Oder natürlich auch Gus Bradley, von dem er bis zuletzt eigentlich gar nicht klar war, was passiert mit ihm. Ja, und ich glaube, man sieht jetzt schon an dieser, sage ich mal, Aggressivität des Coaching-Staff-Rebuilds, dass die Raiders hier ganz klar eines gegen das andere austauschen. Sie tauschen, sage ich mal, Character Guys, Family Guys, Leute, zu denen die Spieler eine enge Bindung haben, auch wenn sie vielleicht nicht als Football-Genies wirklich gelten, tauschen sie gegen eine erwartbare Rationalität mit einer gewissen Winning-Mentality. Also die Raiders verpflichten mit Siegler und McDaniels zwei Leute, die als Hardworker bekannt sind, die eine Work Ethic, eine wirkliche Arbeitsmentalität repräsentieren und die natürlich im Druck, den so eine Winning Organization wie die Patriots hat, natürlich ganz klares Kalkül mitbringen. Das ist natürlich in der NFL auf hohem Level Standard. Aber wir sehen hier quasi die Rigorosität des Ganzen, macht halt auch keinen Halt vor alteingesessenen Leuten, die uns, der Raider Nation und natürlich auch vielen der Spieler, und das haben sie bei Bisaccia immer wieder bekundet, ans Herz gewachsen sind. Also dieser Rebuild tut ein bisschen weh, jetzt insbesondere, weil man Bisaccia zum Beispiel auch gar nicht als Special Teams Coordinator hält. Da haben wir jetzt einen neuen Tom McMahon. Da komme ich gleich auch noch dazu. Das ist nämlich auch eine interessante Personalie, die mir beispielsweise nicht so gefällt. Aber man muss ganz klar sagen hier, McDaniels bringt natürlich dann eben aus New England diese ganzen Referenzen mit. Er hat hier in der Zeit von 2012 bis 2021 hat er drei Super Bowl-Titel gewonnen. Davor eben von 2016 bis 2008, wo er bei den Patriots war. Und er war auch schon mal Head Coach, by the way. Aber und das dürfte eigentlich weniger relevant sein, weil also sein kurzer Trip da hier nach Denver, der ging überraschend schlecht aus. Da hat er von 24 Spielen nur 7 gewonnen, also 7-17 Siegesbilanz nur gehabt. Aber das ist halt auch gar nicht repräsentativ, weil das erstmal schon über 10 Jahre her ist, das Ganze. Und natürlich, weil er auch da mit anderem Personal zusammengearbeitet hat. Und es kommt natürlich immer auf die Mischung des Ganzen an. Dennoch sage ich, man geht hier dahingehend ein Risiko ein, dass man in McDaniels eben jemand verpflichten könnte, der das Ganze auch komplett durcheinanderwirbelt mit ungewissem Ausgang. Ich habe es immer wieder gesagt, ich hätte mir jemanden wie Todd Bowles beispielsweise deutlich mehr gewünscht. Ich habe aber auch gesagt hier, wenn McDaniels, dann in Kombination mit Ziegler, weil eben die beiden für Siege stehen. Ganz einfach, weil die beiden erfolgreich waren und eben aus so einer Organisation wie den Patriots kommen. Und dann musst du eben auf die Verbindungen gucken. Wer arbeitet mit wem zusammen, wie erfolgreich? Und das sieht man an dem Staff beispielsweise, den McDaniels hier mitgebracht hat, auch ganz klar, dass es da eben diese langjährigen Beziehungen untereinander gibt und dass man da eben auf ein Erfolgskonzept, auf ein modernes Erfolgskonzept eben baut. Wie man das dann auf die Raiders anwendet, da habe ich persönlich auch eine Meinung dazu. Also ich glaube, dass wir beispielsweise definitiv besser werden mit McDaniels. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob es für den Super Bowl reicht. Ich glaube, McDaniels wird unserer Offense einen gehörigen Spirit einbläuen. Aber ich könnte nicht mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass McDaniels hier eine bessere Saison siegesmäßig als 10 zu 7 macht in seinem ersten Jahr. Und wir neigen dazu im Rausch, in der Visualisierung von Erfolg zu vergessen, dass einige dieser Leute miserable Teilreferenzen ebenso mitbringen. Beispielsweise McDaniels, dieser Kurzausflug nach Indianapolis zu den Colts, wo er gehired wurde, seinen Coaching-Staff ebenfalls damit hingebracht hat, wo er Head Coach geworden wäre. 2019 war es, glaube ich, wo er kurz vor Saisonbeginn einfach wieder zurück nach New England gegangen ist. So etwas bringt eine Franchise komplett durcheinander. Ich glaube zwar so nach den ersten Auftritten, da kamen McDaniels und so weiter sehr seriös rüber, glaube ich zwar nicht, dass das jetzt wieder der Fall sein wird. Er hat selber auch bekundet, dass er aus gerade so was die zwischenmenschlichen Beziehungen anbelangt, dass er da aus seiner Vergangenheit auch gelernt hat und da eben alte Fehler nicht mehr machen will. Dennoch ist das auch eine Referenz, die man jetzt so im, ja, jetzt wird alles besser irgendwie, ganz schnell mal vergisst. Und beispielsweise eben dieser vorher angesprochene neue Special Teams Coordinator Tom McMahon, ja, der war vorher bei Fangio in Vic Fangio, einer der besten Defensive Minds der Liga in Denver, tätig. Stammt ebenso aus dieser McDaniels Connection, damals noch in St. Louis mit McDaniels gearbeitet. Der war dieser Typ, von dem es dieses unsagbar schlechte Special Teams Play gab. Dieses miserable Trick Play von den Colts, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wo man hier bei einem Kick die Formation gewechselt hat, sodass dann am Ende der Center und der Quarterback da stand gegen zwei Defender, die dann natürlich einfach in einer Sekunde irgendwie den Quarterback überrannt haben. Das ist auf jeden Fall one of the worst Trick Plays in NFL History. Googelt das mal, ihr findet das bestimmt irgendwie. Gibt es bestimmt ein paar interessante YouTube-Videos drüber. Also solche irrationalen Entscheidungen zu treffen, spricht nicht für diese Leute. Und ich glaube zwar, und ich hoffe, dass wir hier einen Aufschwung erleben werden, aber ich würde das überhaupt nicht als gebucht sehen. Big Names gepaart mit diesem selbstdeklarierten Narrativ der Winning Mentality haben bereits in der Vergangenheit zu äußerst misslungenen Experimenten bei den Raiders geführt. Jüngstes Beispiel John Gruden. Und auch älteres Beispiel, by the way, Dennis Allen. Diese Bad Boy Coaching Mentality, dieses wir würden alles, jede Menschlichkeit für den Sieg opfern, die führt halt häufig genau zu dem Gegenteil. Wenn der ganze Lockerroom jemanden wie Rich Bisaccia ausspricht, dass das Vertrauen da ist, wie soll dann jemand wie McDaniels kommen zu diesem Roster, von dem man dachte, dass er in der Vergangenheit über Leichen gegangen ist und einfach charakterlich nicht imstande war, so ein Team zu führen? Also mein Appell, denkt das immer mit. Nothing is given for the Raiders. Ich persönlich habe ein leicht gutes Gefühl, aber ich werde einen Teufel tun, mich jetzt einer Trainer-Euphorie zu unterwerfen und gleich zu sagen, nur weil der jetzt hier bei einer Winning Organization war, ist es der richtige Mann für uns. Ich habe andere Coaches favorisiert, ich tue es auch immer noch. Ich will Josh McDaniels das nötige Vertrauen aussprechen. Jeder hat eine Chance verdient, aber Josh McDaniels ist noch kein Raider. Da kann sich Mark Davis auf der Pressekonferenz hinstellen, wie er will, kann den großen Narrativ schwingen, wie er es bei John Gruden getan hat. Aber solange Josh McDaniels es nicht schafft, mit dem Grundstock unseres Personals die nötigen Schwächen zu bekämpfen, die er auch angesagt hat, quasi. Disziplin, Strafen, Red Zone, Third Downs. Wenn er das nicht mit diesem Personal schafft, das teils Starspieler hat, die wir über Jahre hinweg halten könnten, dann ist McDaniels für mich der falsche Mann. Wenn McDaniels hergeht und sagt beispielsweise, ich ziehe das durch mit Derek Carr. Ich ziehe das durch mit dem Großteil unserer Defense. Trotz neuem Koordinator. Dann sage ich, okay, du hast deine Chance verdient und du hast sie genutzt und jetzt bist du ein Raider. Die Sorglosigkeit im charakterlichen Umgang mit Rich Bisaccia, Gus Bradley, finde ich unter aller Kanone und einer Franchise dieser Größe nicht gerecht. Diese Alibi-Interviews mit Rich Bisaccia, dieses elendlich lange Schweigen zu Gus Bradley, keine Würdigung dieser Arbeit. Stattdessen Big Name, großer Narrativ, wir wollen zum Super Bowl. Alles schon gehört. Von daher ganz klare Meinung hier bei mir, wenn McDaniels irgendwelche Experimente macht, keine Ahnung, Malik Willis drafted, Carr traded, was weiß ich, irrationale Dinge macht, wie für Rodgers zu traden, was weiß ich, wenn er diese Dinge macht, forget it, boy, I am not with you. Jetzt muss ich allerdings hier so ein bisschen mal meine leichte Negativität hier wegwerden, weil ich muss auch sagen, ich glaube es nicht. Ich glaube, McDaniels hat gelernt aus seiner Vergangenheit und McDaniels hat auch eine Chance verdient. Ich bin gespannt auf diesen Prozess. Ich bin interessiert daran, mit wem er diesen Prozess gehen wird. Ich stelle euch gleich nochmal die anderen weiteren Mitglieder unseres neuen Coaching-Staffs vor. Aber sollte ich auf dem Weg dahin, auf dem Weg zum Ziel, charakterliche Unzulänglichkeiten wie bei Gruden bemerken, dann bin ich von Mark Davis und der Raiders-Führung enttäuscht und glaube, dass niemals das umgesetzt wird, was die Fans, was die Raider Nation sich erhofft, sich erwartet. Und wo man dann letztlich auch sagen muss, vielleicht ist auch jemand wie Mark Davis das Problem. Obwohl ich ihm nie seine Liebe, seine Passion für die Raiders absprechen würde. Dennoch ist diese ganze Anstellung von McDaniels und Siegler ein bisschen wie so eine Geschichte, wo man sich eigentlich freuen würde, einen gewissen Skeptizismus mitbringt, sich dann in irgendwas hineinreden lässt. Das geht dann eine Weile gut und scheitert dann eklatant. Und so fühlt sich's im Moment auch an, mit eben ein paar Nuancen, die eben Gegenteiliges versprechen. Von daher, mein Glaube ist da, meine Rationalität sagt mir, beweist euch erstmal. Und mit wem man sich beweisen will, jetzt habe ich hier so einen richtigen Dellingschen Übergang geschaffen, mit wem man sich beweisen will, Josh McDaniels und Co., das zeige ich euch jetzt im nächsten Teil der News. Wir werfen einen Blick auf den neuen Coaching-Staff der Raiders. Oh ja, Leute, Raider Nation, im zweiten Teil der News geben wir nicht auf. Wir sprechen uns für Josh McDaniels auf und geben ihm diesen Vertrauensvorschuss. Ja, mit wem will es Josh McDaniels richten? Wir haben einen neuen Defensive Coordinator verpflichtet. Patrick Graham, ehemaliger DC bei den New York Giants. Ja, und ihr könnt euch erinnern, die Raiders haben abgekackt. Unter 20 Punkte, ich glaube 16 Punkte hier gegen die Giants Defense letztes Jahr geholt. Und Patrick Graham vertritt eben trotz eines nicht ganz erfolgreichen Gesamtteams der Giants eine Modern Defensive Philosophy. Er hat die Connection mit Gus Bradley, war unter anderem hier in New England und vorher bei Miami tätig und hat das Talent, aus schlechten Defenses, ein Improvement rauszuholen und diese stetig zu verbessern. Ja, und gegen gute Quarterbacks hat er besonders gute Quoten. Mahomes, Wilson, Brady und Co. alle nicht überzeugt gegen die Giants. Ja, und er wird hier Gus Bradley beerben, der gerüchteweise zu den Colts auswandern wird als Defensive Coordinator. Und es wurde sehr viel spekuliert diese Woche. Wird Graham mit einem 3-4 oder einem 4-3-System spielen? Darauf hat er geantwortet. Wen juckt es? Wir müssen eh die Defense in jedem Spiel an den Gegner anpassen. Das sind schon mal ganz gute News und ein kleiner Vertrauensvorschuss, den man Patrick Graham hier geben kann. Dann weiteres Hire hier. Ich habe es schon erwähnt, Tom McMahon, Special Teams Coordinator, vorher bei Fanshow in Denver unterwegs, kennt McDaniels aus seiner Connection mit St. Louis, ja, und die Gerüchte um Joe Judge, den ehemaligen Head Coach der Giants, die haben sich nicht bestätigt. Jetzt wird's Tom McMahon. Ich finde, eine schlechte Hire, eine schlechte Anstellung. Man hätte hier Rich Bisaccia behalten sollen. Weitere News. Bob Hardigree, neuer QB-Coach, er hat Mac Jones groß gemacht, ist jetzt out of New England. Seit 2014 hat er Verbindungen zu Josh McDaniels, war unter anderem auch im Coaching-Staff von Adam Gase tätig. Und er hat gleich einen weiteren Assistenten mitgebracht, hier Edgar Bennett, ebenfalls Quarterbacks-Coach. Dann wird wahrscheinlich hier Ron Miles, unser vielgeschätzter DB-Coach, die Raiders Richtung Colts verlassen. Einen neuen Mann haben wir mit Chris Ash gefunden. Er teilt ebenfalls eine Verbindung zu Patrick Graham. Die waren nämlich an der University of Rutgers zusammen tätig. Und er kann hier zumindest mit einem aufwarten. 227,9 Passing Yards pro Game für die Opponents. Das ist ein Liga-Durchschnitt, also jemand, der nicht zum schlechteren Teil der Liga, das ist schon mal ganz gut. Und er hatte immerhin dicke Aktien im Developing von Andre Sisko, dem Draftpick, dem sensationellen Defensive Back-Spieler der Jacksonville Jaguars. Ja, und Leute, das waren hier unsere Key Hires beim Coaching Staff für die Saison 2022. Und jetzt im folgenden Teil gibt's noch mal ein paar kleine weitere Raiders News, ehe wir dann zur großen Season Review der abgelaufenen Saison kommen. Viel Spaß dabei, Raider Nation. Ja, und hier habe ich noch einige Kurznews für euch jetzt eben. Also, was wurde sonst noch so gesprochen diese Woche in der Welt der Silver and Black? Und da haben wir so ein paar kleine Thematiken. Erstmal erfreuliche Nachricht hier. Hall of Fame, ein Wide Receiver, ein ehemaliger, nämlich Cliff Branch, ein ehemaliger Raider, wurde in die Hall of Fame berufen. Er hat insgesamt 501 Pässe für 8.685 Yards gefangen und hat immerhin krasse 67 Touchdowns in seiner Karriere erzielt. Hatte die Karriere zwischen 1972 und 1985 und er ergänzt eben hier die Raiders, die in den letzten Jahren ebenfalls in die Hall of Fame berufen wurden. Ken Stabler, Ray Guy, Tim Brown, Tom Flores, Charles Woodson und dann einer wird weiterhin auch noch dazukommen, hier Richard Seymour, der hatte zwar den Hauptteil seiner Karriere in New England, war aber in seinen letzten Karrierejahren ja auch bei den Raiders. Ja, und Branch hat hier leider seine Berufung hier in die Hall of Fame nicht mehr mitbekommen. Er ist bereits tot, aber das ist natürlich hier eine Ehre, die ihm noch nachträglich zuteil wird. Dann gab es weitere gute News vom Pro Bowl. Das ist ja hier das alljährlich stattfindende All-Star-Game quasi der NFL und da gewann die AFC, also die Konferenz, in der die Raiders spielen, hier mit 41-35 gegen die NFC und dabei sind zwei Raiders ganz gut aufgefallen, nämlich einerseits Hunter Renfrow, er hat einen Touchdown gefangen von Mac Jones hier, hat es insgesamt auf 5 Catches für 43 Yards gebracht und als zweiter Raider, der aufgefallen ist, ja, er hat den Pro Bowl Defensive MVP gewonnen, hier Max Crosby, 5 Tackles gemacht, 3 Pass Deflections, 3 Tackles for Loss und 2 Sacks, also sehr gutes Spiel von den beiden und kann man nur gratulieren dazu. Dann weitere News hier, NFL Trikotverkäufe, ja, Josh Jacobs hat das Top Selling Jersey, also die Nummer 1 hier in Nevada erreicht. Es waren insgesamt 3 Raiders in den Top 50 der am meisten verkauftesten Trikots. Natürlich konnten da die Raiders hier keine Spitzenplätze erhalten. Das sind natürlich jetzt gerade auch nach dem Super Bowl kommen da natürlich auch so Leute wie Joe Burrow hinzu. Aber das sind natürlich die ganz großen Größen von Mahomes bis TJ Watt irgendwie enthalten. Die Raiders haben in nur einem Start die meisten Trikots verkauft. Das war nämlich in Nevada, ausnahmsweise mal nicht in Kalifornien. Das ist sonst häufig der Fall, aber es ist ja gerade ein recht großer Hype auch um die 49ers eben ausgebrochen, auch durch das Erreichen eben des Conference Finals. Ja, und dann weitere News hier zu Nate Hobbs. Es wurde die Bodycam-Footage released, also das Polizeivideo, das ihn gefilmt hat, wo er angehalten wurde. Es gibt da die Ergänzung eben, also ich will das gar nicht zu einem so einem großen Thema machen, dass mittlerweile Hobbs auch kein Verfahren mehr wegen DUI hat, sondern eben wegen Reckless Driving. Also das Ganze wird in eine Ordnungswidrigkeit umgewandelt. Er wurde dann eine Woche später, nachdem er schlafend in seinem Wagen gefunden wurde, wurde er nochmal geblitzt mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Ja, das ist alles nicht so gut. Da muss es vielleicht auch von Raiders-Seite mal irgendeine Disziplinarmaßnahme geben. Aber ich sage mal, ich will das jetzt nicht zu einem skandalösen Thema verschreien. Ich mag Nate Hobbs und ich freue mich, wenn er auch nächstes Jahr für die Raiders erfolgreich spielen wird. So, und dann hier noch eine weitere News. Und das ist natürlich eigentlich eine längere Thematik, aber ich fasse mich jetzt mal kurz. Die Derek Carr Situation. Also da gab es nichts Neues und vielleicht die Tatsache, dass es nichts Neues in der Quarterback-Frage bei den Raiders gab, ist vielleicht schon eine Nachrichtenmeldung wert, weil wir gehen eigentlich davon aus, auch so wie Josh McDaniels sich geäußert hat, dass die Raiders auf Carr setzen. Jetzt ist natürlich in den letzten Tagen die Frage aufgekommen, Derek Carr kommt in sein letztes Vertragsjahr und da würde jetzt eigentlich, um auch seine Zukunft abzusichern und ihm auch einen, sage ich mal, einen auf NFL-Standard bei Top 15 Quarterbacks anzuhieven, würde jetzt eigentlich eine Vertragsverlängerung fällig werden. Jetzt kam da eben noch gar nichts dabei zu raus. Auch Dave Ziegler und Josh McDaniels haben sich nicht weiter dazu geäußert. Derek Carr hat auch noch keine öffentlichen Statements bezüglich des neuen Trainergespanns gegeben. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ist Derek Carrs Platz bei den Raiders sicher? Das war ja jetzt schon die ganze Zeit, auch in der Regular Season, immer mal wieder die große Frage. Und jetzt müssen sich die Raiders natürlich mit Derek Carr im Speziellen auseinandersetzen. Und Derek Carr wird, wenn er eine Vertragsverlängerung bekommen wird, wahrscheinlich auch großes Geld machen. Also so, es stehen Zahlen bis zu einer Vertragsverlängerung für 150 Millionen Dollar im Raum. Derek Carr wird definitiv kein Top 10 bezahlter Quarterback werden, aber selbst wenn er ein Top 15 bezahlter Quarterback bleibt, wird man ihm hier eine beträchtliche Summe im Jahr geben müssen. Und deswegen bin ich jetzt auch im Folgenden gespannt auf die Strategie, die hier mit K gefahren wird. Was könnte man damit anstellen? Wird man ihn traden? Wird man vielleicht einen Quarterback im Draft irgendwie nachrücken lassen und ihn dann unter Ks Fittiche quasi nehmen? Ich glaube, das ist keine sehr realistische Einschätzung. Ich glaube, die Raiders werden Derek Carr behalten wollen, aber es könnte sich wirklich zu einer Geldfrage entwickeln. Und um euch da weiter auf dem aktuellen Stand zu halten, werde ich jetzt am Wochenende einen Artikel über Derek Carr schreiben. Den könnt ihr dann auf meiner Homepage locofootball.tv lesen. Alles klar, Leute, das war's ja auch mit dem letzten News-Teil und jetzt gehen wir endlich final über hier zu dem Hauptteil, nämlich der Season Review 2021. Viel Spaß dabei, Leute. Ja, Raider Nation, jetzt ist es soweit, jetzt kommen wir zum Saisonrückblick auf die abgelaufene Spielzeit, auf die Spielzeit 2021 hier und wir fangen direkt an mit den Top-Moments. Ich habe hier immer so kleine Top-Listen für euch zusammengestellt. Meistens sind es Top 3 und da fangen wir hier mal an mit den Top 3 Moments of the NFL Raider Season 2021. Ja, und da habe ich an Nummer 3 schon mal den Sieg gegen Baltimore. Berichtigt mich auch gerne, wenn ihr da irgendwas anderes hören wollt in dieser Rangliste. Aber ich habe jetzt als Nummer 1 habe ich hier den Sieg gegen Baltimore gewonnen. Wir haben einen super kranken Saisonstart geliefert, konnten danach unsere Siegesserie über 3 Spiele strecken. Also sind mit 3 zu 0 in die Saison gestartet und in diesem Big Time Game zur Saisoneröffnung haben wir eben die ja, viel gepriesenen, die hochgepriesenen Baltimore Ravens eben unter Lamar Jackson besiegt in einem 33 zu 27 Overtime-Win. Und da hat es ganze 17 First Downs für die Raiders gehagelt. Die Raiders hier mit einer kranken Offensivleistung mit insgesamt 491 Yards. Ja, und Derek Carr hat in diesem Spiel eben schon bewiesen, dass immer wenn er über 300 Yards wirft, dass dann die Raiders auch gewinnen. Hat hier für unglaubliche 435 Yards und 2 Touchdowns geworfen. Ebenso haben wir 2 Touchdowns von Josh Jacobs gesehen und ja, dieses Spiel war so ein bisschen wegweisend. Wir hatten ja in der ganzen Saison ganz viele knappe Siege, auch sehr viele Overtime-Wins eben drin und da gegen Baltimore hat sich eben gezeigt, was wir alles können, wenn wir eine funktionierende Offense haben. Da haben wir allerdings auch schon gesehen, dass natürlich die Passing-Offense weitaus effizienter in diesem Jahr sein wird. Josh Jacobs hat zwar 2 Touchdowns gemacht, hat aber im ganzen Spiel nur knapp über 60 Yards erlaufen, aber man hat ja dann quasi schon deutlich früh erkennen können hier, auf welchen Weg die Raiders einschlagen werden und dass sie eben auch gegen krasse Teams gewinnen können. Und da waren eben die Ravens so der Number One Contender und da haben wir eben den super krassen Saisonstart eben gefeiert. Das war Nummer 3 bei meinen Top Moments. Nummer 2, meine lieben Leute. Ich sage mal so, die ganze Liste besteht aus Siegen, weil so viele Top-Moments abseits des Platzes haben wir gar nicht gehabt. Deshalb hier der Sieg gegen die Dallas Cowboys beim Thursday Night Match an Nummer 2 hier. Ebenfalls ein Overtime-Win, 36 zu 33, gewinnen hier die Raiders mit einem Game-Winning-Field-Goal von Daniel Carlson. Das war ein Sieg nach einer kleinen Niederlagenserie und eben nach diesem John Gruden-Debakel. Da konnten die Raiders dann ihre ersten 2 Spiele unter Rich Bisaccia zwar noch gewinnen, dann sind sie allerdings eingebrochen, haben 3-mal in Folge verloren und in Week 12 dann eben dieser sensationelle Sieg hier mit einem Zuschauerrekord, denn nie vorher wurde ein Thursday Night Football Match im US-TV mit vor mehr Zuschauern gezeigt. Ja, und Derek Carr hat hier in seinem 6. 300-Yard-Game bewiesen, dass er die Raiders noch zum Sieg führen kann. Und nachdem diese 5 zu 2 Siegesbilanz nach diesem ganzen Chaos dann eben stand, hat man dann 3-mal in Folge verloren. Da war die Season schon wieder an so einem kleinen Turning Point und dann haben die Jungs eben gegen Dallas ganz klar gezeigt, dass sie es wollen. Und dieser Sieg war dann auch so eine kleine Initialzündung für die letzten Spiele dann der Saison. Ja, das letzte Spiel der Saison war natürlich der Top Number One Moment of the Season auch. Deshalb hier sage ich an Nummer 1 für meine Top 3 Moments der Raiders Saison 2021 hier der Sieg gegen die LA Chargers. Ja, dieser grandiose Playoff-Einzug in einem Auswärtsspiel, das eigentlich ein Home-Game war, da so viele Raider-Fans da waren und die Chargers ja auch nicht gerade auch in LA nicht über die größte Fanbase verfügen. Ja, haben wir hier in diesem Home-Away-Game nach 6 Jahren hier den Playoff-Einzug klar gemacht, haben den Run hier ganz klar wieder reaktiviert, haben gezeigt, dass wir in Klatsch-Situationen auch da sein können, haben in diesem Spiel die Fehler der vorangegangenen Matches alle unterdrücken können und haben eben dann unseren insgesamt 4. Overtime-Sieg der Saison einfahren können. Ja, und wir haben am Ende ja eine 100%ige, eine 4 zu 0 Overtime-Siegesausbeute gehabt. Und in diesem letzten Spiel haben die Raiders gezeigt, hier, wir sind ein absolutes Clutch-Game und absolut Playoff-ready. Was dann gegen Cincinnati kam, ist natürlich jetzt von heutiger Sichtweise aus deutlich besser nachzuvollziehen. Also die Raiders haben hier für jemanden, der jetzt im Super Bowl steht, doch einiges an Paroli bieten können. Und deshalb haben wir erhobenen Hauptes auch diese Saison dann beenden können. Also mein Number One hier, ganz klar der Sieg gegen die LA Chargers. Ja, und Leute, es gab allerdings nicht nur Top-Momente. Ja, die Saison war ja eher gespickt mit Bust-Moments. Und diese drei Bust-Moments habe ich jetzt einfach mal für euch in der weiteren Top 3 zusammengestellt. Und da habe ich hier an Nummer 3 zusammengefasst, das war wirklich nicht ein Moment, das war eigentlich eine Serie an Momenten. An Nummer 3 hier, unser krasses Verletzungspech. Wir hatten richtig viele Ausfälle und ich will jetzt einfach mal euch kurz vorlesen, wer denn diese Saison über alles gefehlt hat. Und dass so viele Ausfälle einfach waren, folgt das Ganze natürlich jetzt nicht in so einer krassen Chronologie, aber es fing natürlich schon ganz früh an. Wir haben hier vielversprechend Gerald McCoy für unsere D-Line geholt. Der ging dann noch vor der Saison, also in der Preseason, auf die Injured Reserve. Ja, und in der Preseason, da hat sich dieses Verletzungspech dann eben durch alle Mannschaftsteile gezogen. Ich lese einfach mal vor, grob, wer denn alles verletzt war. Josh Jacobs war draußen, glaube ich, zwei oder drei Wochen, wurde durch Peyton Barber ersetzt. Kenyon Drake hat sich auch nach der Hälfte der Saison auf der Injured Reserve wiedergefunden. Jalen Richard kam erst relativ spät, glaube ich, die letzten zwei oder drei Spiele erst wieder in den Active Roster. Dann haben wir natürlich hier Ausfälle gehabt von Alec Ingold, einer unserer Team-Captains auch, der einer der Leistungsträger auch, obwohl jetzt seine Fullback-Position natürlich halbwegs ersetzbar war, aber da haben wir natürlich einen absoluten Teamplayer verloren. Richie Incognito auch schon in der Preseason draußen. Da hieß es über Wochen lang, er kommt zurück und dieses Zurückkommen hat sich dann eben über die ganze Saison gestreckt. Hier Richie Incognito war nie wieder für die Raiders auf dem Platz und wird es wahrscheinlich auch nie wieder sein. Und dann hatten wir hier zwischenzeitlich mal Denzel Good draußen. Ich glaube, Brandon Parker war mal zwischenzeitlich verletzt. So tiefen Ausfälle wie Kamal Seymour, die auch nie wirklich zum Zug kamen in der Offensive Line, waren draußen. In der Defense waren Darius Phylon beispielsweise verletzt zwischenzeitlich. Denzel Perryman war mehrere Wochen draußen. Nick Kwiatkowski hat die Injured Reserve auch nie wieder verlassen. Nicholas Morrow, eigentlich beides auch Spieler, die theoretisch Starter hätten sein können bei uns. Die haben die Injured Reserve nie oder erst sehr spät verlassen. Jonathan Abram ist ausgefallen. Trayvon Mullen, auch ganz, ganz krasser Ausfall für uns. Trayvon Mullen war quasi Mullen Island in Anspielung an Revis damals. Also das auch auf jeden Fall ein krasser Ausfall mit Nachwirkung bei den Raiders. Und wir sprechen bei diesen ganzen Verletzungen jetzt nicht nur um Eintagsfliegen. Ja, da war mal deren Spiel draußen, da war mal deren Spiel draußen. Nein, beispielsweise, da waren wirkliche Leistungsträger wie beispielsweise Darren Waller auch involviert, die über mehrere Wochen ausgefallen sind und das Gesamtbild, was die Raiders bei den verletzten Ausfällen abgegeben haben, das stimmt auch mit den Ligastatistiken überein. Die Raiders haben die viertmeisten Ausfälle der ganzen Liga zu verkraften gehabt und man sieht dann daran ganz klar, irgendwie das war das waren mehrere Bust-Moments, die sich zu einem schließen und deshalb an mir Top 3 Bust-Moments hier, unser Verletzungspech. Ja, und an Nummer 2, da habe ich zwei Herrschaften, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel drüber reden hier. Henry Ruggs und Damon Arnett, wenngleich die Motive und die Schwere der begangenen Taten auch eine sehr unterschiedliche war, würde ich doch sagen, die beiden haben sich hier die Top 2 in den Bust Moments redlich verdient. Henry Ruggs, unser Receiver, dem eine mega krasse Star-Karriere in der NFL bevorgestanden hätte, der in seinem zweiten Jahr bei den Raiders hier ein Breakout-Year quasi fast schon hatte zu Saisonbeginn, hat mehrere Spiele abgerissen mit über 100 Yards Deep Passing Passing, Touchdowns, alles Spectacular Catches, alles, was man sich wünscht als Raiders-Fan. Und dann hat er eben diesen Unfall begangen, bei dem er mit krass überhöhtem Tempo eben auf einer innerstädtischen Straße in Las Vegas gefahren ist und dabei eine 23-jährige Frau, Tina Tintor, ihr Name, totgefahren hat. Die war in einem anderen Auto unterwegs mit ihrem Hund, der ebenfalls starb. Ja, und Henry Ruggs wartet im Moment noch auf sein Verfahren und wird wahrscheinlich mehrere Jahre, wenn nicht gerade 10, 20 Jahre oder noch länger ins Gefängnis gehen. Also hier eine NFL-Karriere verspielt. Ruggs wurde an Position 13 beim NFL-Draft 2020 von den Raiders gedraftet, war sehr vielversprechend eben und hat dann in diesem Moment die falsche Entscheidung getroffen, ist betrunken in das Auto gestiegen und hat eben diesen Unfall dann gebaut. Top 2 Bust-Moment definitiv. Und den teilt er sich auch mit einem zweiten Raider, der an Dummheit nur so strotzt und dem auch mittlerweile gar nicht zu helfen ist, weil er nämlich die Raiders bereits den Beweis bekommen haben, dass ihre Entscheidung, ihn zu entlassen, die richtige war. Hier an Nummer 2 ebenfalls Damon Arnett, der Cornerback, der ebenfalls in der ersten Runde von den Raiders gedraftet wurde, im gleichen Draft ja wie Henry Ruggs. Und der es ja sowieso schon aufgrund mehrerer Verletzungsausfälle nicht zu allzu viel gebracht hat. Er war einer der besseren Press-Corners der Liga, das muss man in manchen Spielen ganz klar eingestehen, aber er war jetzt auch nie, ist nie dem Potenzial gerecht geworden, das er irgendwie versprochen hat. Und er hat dann einfach in einer ganz dummen Story, so kurz nachdem, ich glaube, eine Woche nach diesem Ruggs-Unfall, und dann ein Instagram-Video online geschickt, bei dem er eben eine Waffe gezogen hat, da in der Kamera rumgewedelt hat und jemanden bedroht hat, dass er ihn doch umbringen würde. Ja, und wer es mitbekommen hat hier, Damon Arnett hatte wieder den gleichen Konflikt bei seinem neuen Team, den Kansas City Chiefs. Da wurde er zwischenzeitlich jetzt eingestellt, wurde dann nach einer Woche entlassen, nachdem er ich habe den Fall nicht ganz mitverfolgt. Er hat, glaube ich, eine Waffe gezogen und einen Portier, der für das Umparken der Autos zuständig war, in einem Streit damit bedroht. Annette bestreitet jegliche Vorwürfe, aber es würde mich natürlich überhaupt nicht wundern, wenn das so gewesen wäre. Es gibt keine sogenannten Legal Charges, also es wird kein Ermittlungsverfahren wohl gegen Annette erhoben. Aber das zählt natürlich zu einer absoluten Charakterschwäche und die hätten die Raiders vorher, deutlich vorher erkennen müssen. Und das war natürlich auch ein großer Fehler des Duos Mayock und Gruden, die natürlich hier gezeigt haben, dass sie wirklich in den Drafts einige Fehler gemacht haben. Ruggs würde ich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht dazu zählen. Das war einfach ein tragisches Ereignis, was da passiert ist, und das hätte er sich mit Sicherheit selbst auch anders vorgestellt, aber rein footballmäßig war Ruggs natürlich keine Verfehlung, wie er nicht. Dennoch hier bei den Top 3 Bust Moments of the Year, hier an Nummer 2 Ruggs und Arnett. Ja, und an Nummer 1 ganz klar, dümmer kann man nicht sein, und selbst wenn ein riesiger Skandal um das Washington Football Team in dem Fall noch dahinter hängt, die geleakten E-Mails von John Gruden, das war der Number One Bust Moment of the Year. Hier John Gruden, der Rassismusskandal um ihn. Sie braucht da auch eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Ihr habt es hier in mehreren Episoden gehört. John Gruden hatte in seiner Korrespondenz mit Dan Snyder, dem ehemaligen Owner der Washington Redskins, damals noch so einige rassistische Sichtweisen offenbart. Und da ging es dann nicht nur um, sage ich mal, NFL-interne Diskussionen, sondern da ging es dann auch wirklich um Beleidigungen an spezielle Personen hin. Gruden hat im Nachgang einen möglichen Rassismus bei ihm dementiert, aber sein Muster in der Argumentationsstruktur und auch die Leaks an sich, die zeigen natürlich dann doch, was für ein schlechter Charakter hier John Gruden für dieses Team letztlich war. Und er wurde dann auch entlassen, hat mittlerweile eine Klage gegen die NFL angestrebt. Was daraus wird, das behalten wir hier natürlich auch im Fokus. Da werde ich euch dann berichten, wenn es soweit ist. Also hier mein Number One Bust Moment hier. John Gruden, Chucky Head, pack deine Sachen und verschwinde. Für dich ist kein Platz mehr in dieser NFL und erst recht nicht bei den Raiders. Und auch wenn mein Urteil jetzt so hart ist, ich habe es von Anfang an gesagt, dieser Mann hat die Raiders zerstört, hat fundamentale Teile unseres Teams einfach hängen lassen, umstrukturiert mit dummen Entscheidungen, die keinen Football-Sachverstand zugrunde legen haben. Und letztlich ist das Resultat auch ein guter Spiegel der Prognosen vieler, auch in der Raider Nation. So, meine Bust, drei Moments hier. Drittens das Verletzungspech, zweitens Ruggs und Annette und an Number One hier John Gruden. Ja, und jetzt gehen wir zu etwas Erfreulicheren, bevor wir dann wieder zu was, zu was Peinlichem kommen. Jetzt geht's zu den Top-3-Players. Erstmal sehr erfreulich, bevor wir dann zu den Top-3-Bust-Players von diesem Jahr kommen. Oh ja, Raider Nation, jetzt werden die Top-3-Player gekürt. Wer waren meine besten Raiders der Saison 2021? Ich habe wieder die Top-3 hier verfasst und wir fangen bei Nummer 3 an. Aber Nummer 3 wird aufgesplittet. Drei Players teilen sich Rang 3. Die alle gezeigt haben, dass sie hier Leadership-Rollen bei den Raiders übernehmen können. Derek Carr, Denzel, Perryman und Casey Hayward. Ja, da mache ich die Mucke gleich ein bisschen lauter, Leute. Ich spreche da was dazu. Warum ist es so? Derek Carr, in den schlimmsten Momenten hat er den Raiders beigestanden. Hat diese Mannschaft aus dem Dreck zurückgeführt, hatte die meisten Passing Attempts und Passing Yards seiner Karriere mit fast 5000 Yards. Insgesamt hatte Derek Carr 4800 Yards für die Raiders bei 23 Touchdowns zu 14 Interceptions. Und selbst wenn man über lange Phasen der Saison gesagt hatte, Derek Carr ist Liga-Durchschnitt, hat man in den entscheidenden Phasen gesehen, gebt dem Mann ein bisschen Hilfe und er wird das Ruder für euch rumreißen. Das ist aber auch meine Hoffnung für die Zukunft hier. Derek Carr, Top Raider Number 3, genau wie Denzel Perryman. Denzel Perryman hat bewiesen, dass man auf seine alten Jahre, nachdem man beim Team nicht mehr erfolgreich war, nochmal richtig dick zurückkommen kann. Er hat eingeschlagen, 154 Tackles gemacht für die Raiders. Das ist ein Bollwerk, das ist eine Tackle-Machine, wie wir sie lange nicht mehr gesehen haben. Und wir wussten vor der Saison überhaupt nicht, wer wird denn bei den Linebackers überhaupt starten. Dafür haben wir ganz schön gute Ausbeute erzielt. Kurz vor Saison kam er zu uns, Denzel Perryman. Yes! Und Nummer 3 an Rang 3. Casey Hayward, Baby. Hayward Island, genauso wie Mullen Island. Gute Corners haben wir gehabt. Ich glaube, bis zur Saisonhälfte hat Hayward noch 100, 200 Yards überhaupt zugelassen. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende waren. Casey Hayward, aber solide, solide, solide. Und mit dieser Interception gegen sein ehemaliges Team hat er für Glanz und Glorie gesorgt hier bei den Raiders. Das waren die 3 auf der 3. Nummer 2 bei den Top 3 Raiders Players der abgelaufenen Saison. Hunter Renfrow. Baby, give me more. Give me 3rd and Renfrow. Give me 4th and Renfrow. Give me All and Renfro. Hunter Renfro, 103 Receptions diese Saison für 1038 Yards bei 9 krassen Touchdowns. Ja, er ist immer anspielbar, er findet immer eine Lücke mit seiner Wendigkeit. Er ist auch schnell genug, hat es in diesem Jahr in den Pro Bowl geschafft. Und wenn man ihn vergleicht, allein von seiner Körperstatur her, mit Wide Receivern wie DK Metcalf oder AJ Brown, dann denkt man sich, wie kann der Typ überhaupt in der NFL spielen? Aber Renfro ist Gold wert und er wird es auch in Zukunft sein. Und in McDaniels System wird Renfro ausgebaut werden, wird Renfro aufblühen. Ich glaube nicht an eine Cooper Cup-ähnliche Saison von Hunter Renfro, aber ich glaube, Hunter Renfro im kommenden Jahr unter McDaniels kann auf die 1300, 1400 Receiving Yards zugehen, wenn man ihn richtig einsetzt. Hunter Renfro, meine Top 2. Und dann natürlich, Leute, ganz, ganz krass hier, Mad Max Crosby an Number 1. Ganz klare Nummer hier. Defensive MVP Candidate, Pro Bowl Selection, über 100 Pressures dieses Jahr. Commitment to Excellence Award, 8 Sacks, was ihn zwar ligaweit gesehen zum 31. erfolgreichsten Spieler bei den Sacks macht, aber durch die Pressures und in Kombination mit seinem Gegenüber Yannick Ngakoue ist Max Crosby Gold wert und hat es auf 36 Solo-Tackles gebracht, 56 Combined-Tackles, 7 Pass-Deflections. Max Crosby ist ein absoluter Leader, war zweimal Defensive Player of the Week und einmal Special Teams Player of the Week und er hat auch den Craig Long Award mit seinem coolen Umgang mit den Medien bekommen. Ja, und wer Max Crosby hier nicht an Number One setzt, der hat den Verstand verloren. Hier mein Top Raiders Player an Nummer 1, Mad Max Crosby. Leute, geht's leider gleich mit den Bust-Players weiter. Wer hat gar nicht überzeugt? Wer ist eine Lachnummer? Wer ist kein Raider? Wer muss weg? Leute, meine Top 3 Busts kommen jetzt. Hier sind die drei Top-Bust-Players, also die Versager, die Underperformer, die Krücken, die Flaschen, die Underachiever, die Lückenfüller. Oh no, oh no, 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 no. Auf Platz 3 wieder drei Leute hier aus unserer Offense-Line, alle zusammen. Leatherwood, Alex Leatherwood, was ist da passiert? Unser First Round Draft Pick hier. Mit dem ersten Pick haben sie ihn geholt. Startete anfangs auf Right Tackle, dann dieser Switch auf Guard, nachdem er unglaublich underperformed hat. Hat sich dann zwar insgesamt am Ende noch ein bisschen verbessert, galt aber bis zum Schluss als Unsicherheitsfaktor und kann als möglicher Draft Reach bezeichnet werden. Ja, war in den Top 5 der Liga bei den Strafen, den erlaubten Sacks mit 14 Strafen und 8 erlaubten Sacks. PFF rankte ihn als drittschlechtesten Guard insgesamt in der Liga und als den zweitschlechtesten Passblocker. Ja, er hat hier 65 Pressures über die ganze Saison erlaubt und das gleiche oder ähnliches zumindest gilt auch für Brandon Parker und John Simpson. Also hier Leatherwood, Parker und Simpson hier an Nummer 3 der Top Raiders Busts für dieses Jahr. Ganz klare Probleme in der O-Line, nur Colton Miller und Andre James konnten überzeugen. Sind wir Leatherwood mal nicht böse, es war sein Rookie-Jahr, vielleicht kommt da noch eine Verbesserung, aber die muss auch kommen. Nummer 2 unserer Top Busts hier. Eigentlich hat er ein bisschen was, ja, gerissen, zumindest im Gegensatz zur Vorsaison. Aber wenn man sich das Geld anschaut, dieses Wasted Money, dann muss man ganz klar sagen, an Nummer 2, Corey Littleton. Schlecht im Run-Blocking, gar nicht mehr so gut, wie er in L.A. war in der Coverage. zwar 98 Tackles, insgesamt 51 davon solo, aber nie eine Production, einen Fumble recovered, 4 Pass Deflections. Ja, am Schluss ging die Playing Time deutlich runter, aber dieser Mann hatte einen 3-Jahres-Vertrag für 35 Millionen und dafür kamen letztes Jahr 73% aller Pässe auf ihn an. 41 von 56 Pässen haben hier die gegnerischen Wide Receiver erreicht und das ist natürlich deutlich zu wenig. Die letzten 3 Saisonspiele hat Littleton lediglich 9% aller Snaps gespielt. Dafür ist Divine Diablo dick im Kommen, aber hier unser zweiter Bust-Player hier dieses Jahres, Corey Littleton, auch wenn er nicht schuld war an den Niederlagen, natürlich nicht alleine schuld war, das muss man ganz klar sagen, das ist ein Teamplay, aber wenn es jetzt wirklich um die Erwartungen geht, ich hatte gedacht, Corey Littleton verbessert sich zu dieser Saison, aber no, 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 no. Leute, der Bust-Player Nummer 1 bei den Raiders. Ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen, bis auf seinen Namen zu nennen. Damon Arnett. Der Bust-Player Nummer 1 der Raiders. Macht mir diese Info, was ihr auch immer mögt. Genau, oh no, 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 ja, Damon Arnett war einer der Rookie-Busts vom Jahr 2020 und wir schauen uns jetzt im folgenden Teil die Rookies vom Vorjahr an, die Rookies, die im letzten Jahr in den Kader kamen, der Raiders und werden hier so ein paar Rookie-Draft-Grades abgeben, also so eine kleine Bewertung, so ein kleines Notensystem und da gehen wir natürlich von A bis F runter, wobei hier F und eigentlich auch E eigentlich so gut wie kaum vergeben wird, weil das wären dann schon so richtige Reinfälle und ich habe trotzdem versucht, irgendwie auch an den schlechten Leistungen hier und da was Positives zu finden. Aber es gab auch ein paar überraschende Rookies und ich werde euch da jetzt mal so Step by Step das mit euch durchgehen. Und dann schauen wir mal, wie ranke ich die Rookies und was gebe ich da für einen kleinen Ausblick. Also wir haben ja in der ersten Runde Nummer 17 hatten wir hier Alex Leatherwood von Alabama. Er galt als Safe Pick, obwohl schon mit seinem Draft auch von einem Reach gesprochen wurde. Aber man hatte hier ein positives Gefühl bezüglich ihm. Er hat in Alabama auf allen Seiten, auf allen Positionen der Offensive Line gespielt, war da immer zuverlässig und hat ein super Footwork gehabt, das für die NFL ready gewesen wäre. Wir haben sehr viel in Hoffnung in Leatherwood gesetzt. Am Ende kam es zu einer Transition von Right Tackle auf Right Guard und Alex Leatherwood hat doch über die Saison einigermaßen abgekackt. Ja, er muss kommendes Jahr wahrscheinlich um den Starting-Job kämpfen, hat in diesem Jahr 65 Pressures erlaubt. Das war der third worst overall grade bei den Guards, ja, und der war auch der zweitschlechteste im Pass-Blocking laut PFF und ich habe hier Alex Leatherwood eine D, also eine Note D, eine 4 gegeben. Ganz klar, man kann ihn jetzt in seinem Rookie-Jahr noch nicht abschließend bewerten. Das wird erst, gerade auf so einer Position wie der Offensive Line, wird man das erst im Jahr 2 oder erst im Jahr 3 irgendwie erfahren, aus welchem Holz die dann letztlich geschnitzt sind. Aber da es sich eben hier um einen First-Round-Pick handelt, ganz klar nur ein D-Ranking hier für Alex Leatherwood. Dann Nummer 2 hier war Trevon Merrick, wurde an Position 43 gedraftet, hatte unter Gus Bradley so diese typische Earl Thomas Rolle, sehr guter Coverage Safety, hat in der ganzen Saison nur 9 Catches, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in seine Coverage erlaubt, ist auch in der Man-Coverage ziemlich gut gewesen, hat insgesamt 5 Forced Incompletions gehabt bei einer Interception und gilt wohl als bester Rookie-Safety der Liga. Er ist einer unserer Schlüssel für die Zukunft in unserer Defense und auch in der Secondary. Und wenn man jetzt mal guckt, dass Jonathan Abram beispielsweise mal so ein Spiel hat, mal so ein Spiel hat, dann sieht man doch, wie solide er eigentlich schon im ersten Rookie-Jahr hier spielt, Trevon Merrick, und deshalb gebe ich hier ganz klar ein A-Grade, also eine glatte 1 hier für Trevon Merrick. Er ist ja in der zweiten Runde dann gedraftet worden, die Raiders haben für ihn hochgetradet und viele haben gesagt, das könnte eigentlich der Number-One-Pick in der ersten Runde werden. Dass wir ihn überhaupt bekommen haben, war schon relativ glücklich, aber auch da mutig natürlich nochmal hochzutraden von Mike Mayock, dass sie ihn genommen haben und bekommen haben, das war natürlich damals schon klar, das ist eine solide Nummer und es hat sich bewahrheitet, deshalb hier A-Grade für Trevon Merrick. Dann Runde 3, da haben wir hier Malcolm Coons, nein, Entschuldigung, das war, nein, doch, Runde 3, das war hier an Position 79, haben wir Malcolm Coons bekommen von Buffalo. Man hat ja ganz kurzzeitig gesagt, vielleicht kann er, weil er Khalil Mack damals auch aus Buffalo kam, vielleicht ist er ja so ein ähnliches Wunder wie Khalil Mack, obwohl ihm da noch einige Skills gefehlt haben. Letztlich kam er relativ selten zum Einsatz, zeigte, wie man es in der NFL schön sagt, hier ab und zu Flashes of Potential, also ab und zu mal ist da was aufgeblitzt, mit dem man arbeiten konnte. Er gilt aber insgesamt als Rotationsspieler, ist sehr häufig bei Third Downs im Pass Rush eingesetzt worden und seine Problemzone liegt hier ganz klar in der Run Defense. Er hat in 48 Snaps zwar immerhin 4 Pressures und 2 Sacks gemacht, aber er hat halt insgesamt zu wenig gerissen und er hat sich bisher noch nicht zum klassischen Stammspieler entwickelt. Daher meine Note hier für Malcolm Coons eine C-. Ja, und dann gleich ein Pick later kam dann eben Divine Diablo, der Mann mit dem schönsten Namen oder dem fast einem der faszinierendsten Namen, der heilige Teufel. Aber klar, das Diablo ist ein bisschen anders geschrieben, aber wenn man es ausspricht, Divine, der Heilige und Diablo, der Teufel, der heilige Teufel an Position 80 hier kam in der zweiten Saisonhälfte sehr häufig zum Einsatz und hat instant für eine sehr hohe Production gesorgt in seinen 6 Spielen, die er nur insgesamt gemacht hat, hat er fast immer 8, so um die 10 Tackles gemacht. Insgesamt hat er also 45 Tackles combined gebracht, 28 davon solo und davon waren immerhin 11 Run-Stops dabei. Er ist nicht der allerbeste in der Coverage, aber er ist ein Fast Learner, er lernt sehr schnell und er hat den Willen und das hat eben auch die Transition vom Safety auf die Linebacker-Position bei ihm gezeigt. Da hat er voll eingeschlagen und mit dieser Odd Front, die Gus Bradley gespielt hat, waren die Raiders teilweise hinten nur mit 2 Linebacker drin, Denzel Perryman und dann eben die Divine Diablo. Und das hat über lange Phasen der Saison dann eben am Ende hin ganz gut geklappt. Er hat nur eine Tackle-Missed-Rate von 2,2%. Also wenn er da mal drankommt, dann beißt er sich durch. Er ist ein richtiger Motor und deshalb kriegt hier die Divine Diablo ganz klar eine B+. Ich tendiere dazu, dass man ihm vielleicht auch eine A- gibt, weil ich glaube, Diablo wird ein ganz, ganz großer Starspieler und ist Gold wert für die Raiders. Und sie haben da eben auf der Linebacker-Position jetzt jemand gefunden, nachdem ja die eigentlichen Starter die Saison über ausgefallen sind. B+ kriegt Divine Diablo eigentlich nur, weil ich eben, weil man eben doch sagen kann, er hat eigentlich zu wenig gespielt, als dass man da jetzt über, sage ich mal, Konstanz oder Consistency irgendwas sagen könnte, so. Deshalb eben in Anführungsstrichen nur die B+, aber eben die Wein, die haben auf jeden Fall ein sehr hochgegradeter Mann auf meinem Board. Ich habe mir auch von ihm das Trikot mit der Nummer 5 geholt dieses Jahr. Dann haben wir gedraftet an Position 143 Tyree Gillespie, der Safety. Er hat insgesamt nur 13 Spiele gespielt. Meistens in den Special Teams ist er sporadisch zum Einsatz gekommen. War auch zwischendrin mal verletzt in der Saison. Man kann relativ wenig über ihn sagen. Ich gebe ihm einen D-Grade, ganz einfach aus dem Grund, weil er weder geglänzt hat, noch irgendwie zu negativ aufgefallen ist, aber die Tatsache, dass er eben so sporadisch nur zum Einsatz kam, zeigt, dass er sich eben im Roster in der Tiefe noch nicht durchsetzen hat können. Daher eine glatte D hier für Tyree Gillespie. Ja, und dann hier unser Juwel, unser Diamant aus der fünften Runde, Nate Hobbs, gedraftet an Position 167. Er ist ein sehr guter Coverage-Spieler hier. Slot Corner, also war auch sehr häufig auf dem Feld. Einer der besten Rookies der Draft-Class insgesamt und auch auf der Cornerback-Position. Er hat auch 23 Run-Stops hingelegt bei insgesamt 74 Combined Tackles, 51 davon solo, 3 Tackles for Loss und 4 Quarterback-Hits. Und das eben trotz einem relativ seltenen Blitzing, das die Raiders halt eben nicht so in ihrem Spiel in der Defense verankert haben wie andere Teams. Hobbs gilt als extrem zuverlässig, als ein intelligenter Spieler. Leider kam am Ende dieses DUI-Vergehen da hinzu. Deshalb sage ich mal, insgesamt werde ich ihm da jetzt noch ein Minus dahinter packen, aber ansonsten ist er ganz klar hier ein A-Grade für mich, also A-Minus, eben A-Minus hier für Nate Hobbs, auch wahrscheinlich unser bester Rookie, den wir jetzt geholt haben, neben Trevon Merrick in dieser Draft-Class. Und dann haben wir an 230, also kurz vor Ende des letztjährigen Drafts, haben wir noch den Center Jim Morrissey geholt. Er kam nie in den Active Roster, ging dann während der Saison zu den Texans, startete dort vier Spiele. Man kann sagen, ja, er war halbwegs solide, aber wir haben ja auch Andre James hier gehabt. Wäre Morrissey vielleicht auf Guard oder Tackle gewesen, wer weiß, was wir mit ihm hätte machen können, aber das ist ja eben nicht seine Position. Genau, Leute, das waren hier diese Draft-Rookie-Grades im Einzelnen. Ich würde sagen, insgesamt würde ich den Raiders für diese Draft-Class ein C-Grade geben, also absolut durchschnittlich. Wir haben zwar dann eben mit Merrick, Diablo und Hobbs eben 3 Stammspieler und auch gute, auch zukünftige Juwelen quasi geholt, aber wir haben eben auch die Hälfte dieser Picks in Anführungsstrichen versemmelt, beziehungsweise wird sich da auch in der Zukunft erst zeigen, was da eben bei rauskommt. Deshalb von mir ganz klar hier nur ein C-Grade. Das war nicht der schlechteste Draft. Der Vorjahresdraft war rückblickend noch schlechter und es gab auch im letzten Jahrzehnt immer mal wieder einen Draft zwischendrin, wo wir dann vielleicht nur einen Starter oder so etablieren konnten. Aber jetzt insgesamt ist das natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei gewesen, deshalb in Anführungsstrichen nur C, wenngleich ich da auch in Klammern noch dahinter setzen würde, ausbaufähig. Also da kann noch ein bisschen was kommen, da bin ich auch gespannt. Okay, Leute, das waren hier die Rookie Draft Grades und jetzt geht's über zum nächsten Thema. Wir schauen uns jetzt an, wie sieht's denn in der Free Agency aus? Welche Spieler können wir da halten? Welche sollten wir gehen lassen? Und vor allem, was sind unsere Free Agent Targets? Also die Spieler, die wir eventuell verpflichten könnten. Genau, und bevor es jetzt hier in die Thematik der Free Agency geht, ganz klar nochmal, ich habe es hier eben vergessen anzusagen, wir haben noch hier die Players on the Rise, die Top 3 Players on the Rise und die Top 3 Players on the Decline. Also sprich, erstmal die aufstrebenden Spieler und da mache ich es ganz kurz. Das sind einfach 3 Rookies, die mit super Saisons geglänzt haben, die sich ihren Stammplatz erobert haben und eine glorreiche Zukunft eigentlich im Kader haben, sagen wir mal, falls Off-the-Field-Issues oder sowas nicht dazukommen. Und da habe ich hier ganz klar das Trio Hobbs, Merrick, Diablo. Das könnt ihr euch dick im Kalender anstreichen. Das ist auch meine Prognose. Die 3 werden sich immer weiter verbessern und können wirklich Star-Potenzial in dieser Liga bekommen. Players on the Decline, also quasi Spieler, die ja nicht mehr wirklich auf der Karriereleiter irgendwie höher klimmen, beziehungsweise die unter ihren Erwartungen zurückgeblieben sind, die zwar nicht wirklich Bust sind, aber von denen wir gedacht haben, dass sie einen höheren Stellenwert erreichen. Und die sind dann aufgrund von Verletzungen oder zu neutralen, nicht unbedingt guten Leistungen in Erscheinung getreten. Und da habe ich ganz klar auch drei Spieler hier an Nummer 3 gerankt. Hier Richie Incognito. Ja, er konnte wegen einer Verletzung hier die ganze Saison nicht spielen, war davor unser Leistungsträger, hatte eine gute 2020er-Saison, sollte eigentlich in Woche 7 irgendwann zurückkommen. Dann hieß es ja in Woche 9, dann hieß es ja in Woche 11 und dann am Schluss haben wir gar nichts mehr gehört. Dann war es immer unwahrscheinlicher, dass er überhaupt noch spielen wird. Und ja, Richie Incognito wird mit 38 Jahren wohl wahrscheinlich seine Karriere beenden und wird definitiv aber auch nicht mehr für die Raiders auflaufen. Das kann man schon mal sagen. Er ist auch jetzt dann als Free Agent klassifiziert. Und ich glaube, es müsste schon ganz, ganz viel passieren, dass die Raiders Incognito weiter unterzeichnen. Nummer 2 hier, der Players on the Decline hier, Nick Kwiatkowski. Ja, er war als vielversprechender, ja, Beißer, Workhorse in der Mitte irgendwie, der quasi ein Overachiever in Chicago war, von dem Bears eben gekommen. Er sollte eigentlich Starting Middle Linebacker werden, war allerdings auch meistens verletzt, trägt einen relativ hohen Cap Space mit sich und wird wahrscheinlich gecuttet werden. Davon können wir ausgehen bei Nick Kwiatkowski. Der erste im Bunde, von dem ich sagen muss, ich bin etwas enttäuscht. Er ist wirklich ein Underachiever. Ich sehe da eventuell noch ein Potenzial, aber im Moment mit seiner Leistung ist er definitiv on the decline hier. Bryan Edwards, er muss sich verbessern, unser Wide Receiver, sonst wird er zu einer Trade-Möglichkeit eventuell verkommen. Er ist sozusagen in seinem dritten in seinem dritten Contract-Year jetzt in einer Art Prove-It-Year. Er hatte diese Saison zwar immerhin 571 Yards für drei Touchdowns, hatte aber nur eine Catch-Rate von 57,6%. Also knapp jeder zweite Pass irgendwie, der zu ihm geworfen wird, kommt nur an. Er sollte eigentlich Crabtree 2.0 werden. Es ist noch nicht vorbei mit ihm, aber er muss deutlich mehr zeigen. Das waren hier meine Players on the Rise und meine Players on the Decline. Und jetzt gehen wir direkt zur Free Agency-Thematik, liebe Leute. Jetzt ist es dann wieder soweit. Die Spieler, deren Verträge irgendwo auslaufen, die sind jetzt dann auf dem Open Market wieder verfügbar. Und da gibt es auch so einige von uns. Ich hatte euch in der letzten Folge schon mal vorgelesen, wer das so alles ist. Ich werde jetzt nicht mehr auf alle eingehen. Ich werde euch nur mal kurz sagen, wen sollten wir unbedingt halten, wen sollten wir eventuell halten, für wen ist die Zeit wahrscheinlich abgelaufen. Und da muss ich ganz klar sagen hier, es gibt drei Spieler von dieser Liste, wo ich sagen würde, ihr müsst die unbedingt halten. Und das ist hier ganz klar Nummer 1, Casey Hayward, unser Cornerback. Ich habe es vorhin schon gesagt, bei den Players of the Year, er ist Free Agent. Hat eben einfach eine so gute Leistung gezeigt in den letzten Monaten. Kam in dem System Gus Bradley natürlich irgendwie sehr gut ins Spiel. Er ist ja auch ein Bradley-Guy gewesen und man kann ja ganz klar sagen, wenn er jetzt nicht deswegen abwandert, dann muss er Number One Target sein von den Leuten, die wir hier in der Free Agency halten werden. Etwas anders ist es bei Zay Jones. Ich glaube, Zay Jones hat am Schluss gerade auch in einigen Spielen, wo er auch über 100 Yards gefangen hat, auf jeden Fall gezeigt, dass er hier für die Tiefe des Wide Receiver Corps steht. Er ist spielerisch mit Sicherheit keiner, den man nicht ersetzen kann. Allerdings ist er ein Teamplayer und ein absolutes Workhorse und seine Work Ethic schwingt auf den Locker Room um. Das haben jetzt mehrfach mehrere Leute betont. Und weil ich eben glaube, dass er gegen Ende der letzten Saison, wo er auch ein bisschen freier spielen konnte, dann eben gezeigt hat, dass er es kann, glaube ich, könnte man Jones hier als Tiefenspieler durchaus behalten. Ich gucke mal ganz kurz auf das Cap Space von Jones und da sehen wir, er kostet die Raiders nur 2,5 Millionen Dollar und da kann man eventuell ihn auch in einem geringeren Contract irgendwie theoretisch noch halten. Und ich glaube, bei insgesamt bei 546 Yards, die Zay Jones hier gemacht hat, dieses Jahr, und eben diesen aufstrebenden Touchdown beispielsweise auch im Playoff-Game hier gegen die Bengals, da kann man theoretisch sagen, man hält Jones hier für die Tiefe. Er ist vielleicht nicht ein necessary hold, also jemand, den man unbedingt halten muss, aber ich würde ihn dennoch in diese Kategorie packen. Haltet ihn am besten. Und ja, der Number One hier natürlich ganz klar hier, oder Nummer 3 jetzt in dem Fall, Alec Ingold hier. Das wird auch passieren, schätze ich. Alec Ingold ist einer der besten Fullbacks der Liga, also hier ganz klare Nummer. Dann wen können wir eventuell halten? Und da kommt es natürlich jetzt ein bisschen auf den Defensive Line Rebuild an. Ich habe hier Darius Filon und Quinton Jefferson drin. Ganz klar die aufstrebenderen Spieler. Filon hatte für, sagen wir, so einen neutralen Saisonanfang, und dem er auch nicht so viele Reps bekam, gegen Ende hin der Saison gezeigt, dass er auch in wichtigen Momenten da sein kann. Und Quinton Jefferson war im letzten Saisonviertel einer der besten D-Liner der Liga. Er ist natürlich jetzt schon alt, und man muss da insgesamt gucken, wie werden da die Raiders umstellen. Vor allem auch, werden sie häufiger auf 3-4 umstellen, werden sie danach ihr Personal ausrichten, sind vielleicht Leute geplant, wie beispielsweise Davis oder Wyatt oder beispielsweise Perry Winfrey, oder hieß er Perry Winfrey? Perrion Winfrey, Entschuldigung, nicht Perry Winfrey, die man beispielsweise auch im Draft holen könnte und da theoretisch auch noch in der zweiten Runde holen könnte. Dann gibt es auch so einige Leute in der Defensive Line irgendwie, die Free Agents werden, dazu kommen wir nachher. Also da gibt es eigentlich auch Leute, die die beiden ersetzen können, und je nachdem, was für eine Strategie da gefahren wird, würde ich sagen, eventuell halten Darius Phelan und eventuell halten Quentin Jones, Jefferson. Für wen ist allerdings die Zeit abgelaufen? Ja, da sehe ich hier mehrere Spieler, von denen ich denke, ja, sie sind eigentlich theoretisch auch noch als Tiefenspieler geeignet, aber du musst halt in so einem, sage ich mal, einem Teil-Roster-Rebuild auf jeden Fall jemanden, der dich wirklich nicht nach vorne bringt, bei dem die Entwicklung nicht da ist. Diese Leute musst du auch nicht unbedingt halten. Da gibt es eben auf dem Markt dann ganz viele andere, und da haben wir teilweise Leute drin, die haben renommierte Namen, aber für die scheint einfach die Situation hier mittlerweile nicht mehr zu passen. Da sehe ich ganz klar hier Jonathan Hankins mit drin. Er ist auch schon alt mittlerweile hier. Solomon Thomas hat über die Saison auch nie geschafft, Akzente zu setzen. Richie Incognito wird raus sein. Was ist mit Nick Martin? Da kann man auch durchaus einen anderen Reserve-Center irgendwie holen. Leute wie Desmond Trufant, der eher mehr als Lückenfüller kam, auch eher schlechtere Spiele gezeigt hat. Beispielsweise Leavitt, Bowers, Nixon, eventuell auch DeSean Jackson oder KJ Wright, obwohl er KJ Wright hier und da auch mal gute Spiele gezeigt hat, ist halt overall nicht mehr dran gekommen. Vielleicht auch jemand wie Brandon Parker. Und dann gibt es natürlich so Leute, da stehen ganz große Fragezeichen dahinter. Was ist mit Marcus Mariota? Wird Marcus Mariota überhaupt noch groß eingesetzt werden? Das kommt natürlich auch auf die Derek Carr-Frage letztlich an. Also da haben wir ganz viel Fluktuationen, und da glaube ich, da wird so einiges passieren. Wir werden uns hier und da vielleicht auch mal von dem Namen trennen müssen, wo wir es jetzt theoretisch nicht erwarten. Mein Albtraum-Szenario wäre einfach, wenn die Raiders es nicht schaffen, Casey Hayward zu halten, weil der einfach ein Juwel tatsächlich darstellt. Genau, wir beschäftigen uns jetzt mit möglichen Targets, also möglichen Zielspielern der Raiders. Da ist natürlich auch alles offen, und ich sag mal so, ich bin nicht so der Free Agency Tippmaker. Also ich würde jetzt nicht drauf spekulieren auf, sage ich mal, Wunschkandidaten, die man da so immer hört. Natürlich wäre das schön, wenn die Raiders so jemanden wie Devante Adams beispielsweise verpflichten können. Jetzt hört man aber, Devante Adams will 30 Millionen pro Jahr. Die Raiders stehen mit dem Cap Space, dazu kommen wir gleich noch kurz, nicht so gut da. Das heißt, sie müssen über andere Contracts, also Restructuring oder eben quasi Cuts, die dann zu führen, dass zwar ein gewisser Outcome an Dead Money da ist, also beziehungsweise Verlust an Dead Money da ist, aber wo sie eventuell eben durch Restrukturierung von Verträgen dann eben Geld sparen können, darüber müssen sie viel arbeiten diese Saison. Außer sie hauen halt, sage ich mal, jetzt in so einem Blockbuster-Trade beispielsweise jemanden wie Derek Carr raus und verpflichten einen Quarterback, für den sie wesentlich weniger zahlen müssen. Das sind natürlich alles Spekulationen, von daher muss man davon eher ausgehen, dass die Raiders, sage ich mal, im NFL-Durchschnitt liegen werden, was so die Verfügbarkeit von Geld für Free Agents anbelangt wird. Deshalb sage ich, da kamen zwar Gerüchte, ja, die Wide Receiver-Gerüchte, das lief auf Hochtouren, aber da kamen zwar Gerüchte auf wie Devante Adams und ja, klar, er würde gerne mit Carr spielen, blablabla. Aber ich halte es für wesentlich realistischer, dass die Raiders da jemand so wie beispielsweise Allen Robinson oder Chris Godwin irgendwie verpflichten. Gerade Godwin wäre auch jemand, den die Raiders suchen mit seinem Speed und seinem exzellenten Route Running. Sowas halte ich für wesentlich realistischer. Dann gab es natürlich auch hier Gerüchte, die aufgrund von McDaniels Connections zu früheren Spielern irgendwie aufkamen. Beispielsweise habe ich gehört, diese Woche JC Jackson. Das wäre natürlich auch sowas. Da glaube ich wesentlich mehr dran, als wenn wir jetzt so quasi die Verfügbarkeit von Starspielern auf dem Markt irgendwie prüfen und sagen, ja, ach hier, da gehen wir mal ein Risiko ein, dies, das. Nein, die Raiders werden solider in der Free Agency werden. Und ich glaube auch, dass unter McDaniels, weil das war über Jahre hin der Weg, den New England eingeschlagen hat. Man hat auf dem Free Agent Market nie overpaid. Man hat zwar hier und da wirklich gute Leute geholt, aber dieses wahnsinnige Overpayment für einen Spieler, das kam in New England beispielsweise nie in Frage. Von daher wesentlich realistischer jemand wie JC Jackson auf Cornerback oder Brandon Cooks auf Wide Receiver. Da gibt es diese New England Connection zu McDaniels und Brandon Cooks hat in New England super funktioniert. Ist Brandon Cooks ein Wide Receiver Number One? Eventuell kommt das Spielsystem an, aber er würde in einem Squad mit beispielsweise Hunter Renfrow oder Tight End Darren Waller super aussehen. Dann gibt es eben weitere Spieler, also die da zum Beispiel von dieser New England Connection kommen könnten, beispielsweise Devin McCourty. Trent Brown vielleicht? Never ever Trent Brown, Freunde. Ich würde es McDaniels tatsächlich zutrauen, dass er das macht, aber da müsste dann schon ein ganz großes, sage ich mal, Ausredeszenario irgendwie dranhängen. Also da müsste man dann wirklich das gut verkaufen können. Aber ich glaube nicht, dass Trent Brown kommt. Von den Team-Needs könnten wir einen Trent Brown gut gebrauchen. Vom Charakter überhaupt nicht. Er hat den Locker-Room schon mit zerstört oder zumindest geholfen, irgendwie hier nicht die super Atmosphäre zu schaffen. Also in Las Vegas, wer Trent Brown noch will, der ist geisteskrank. Dann eher jemand wie Hightower oder Jawan Bentley, beispielsweise Linebacker, wird auch frei. Dann kann man so Connections ausnutzen, theoretisch von Patrick Graham. Billy Price beispielsweise, Guard wird frei von den Giants. Austin Johnson. Jabril Peppers vielleicht auf Safety. Lorenzo Carter, Defensive End, um da noch ein bisschen Tiefe reinzubringen, um vielleicht jemanden wie Coons zu challengen. Wir könnten auch über die Denver Connection gehen. Kyle Fuller wird frei, beispielsweise. Also es gibt ein paar Namen, die wir theoretisch über Connections, über persönliche Beziehungen acquiren könnten. Dann gibt es eben diesen ganz großen Market an Spielern, eben, die jetzt eben über andere Teams dazukommen, wo vielleicht nicht unbedingt direkter Draht zu besteht, aber die es wert wären, dass man sich das überlegt. Die Raiders brauchen Offense Line, also insbesondere Guard und ein Right Tackle. Wir brauchen Wide Receiver, am besten einen Number One Receiver. Wir brauchen D-Line. Wir brauchen Safety, Cornerback. Wir brauchen Linebacker. Hauptsächlich brauchen wir O-Line und Wide Receiver. Wären meine Number One Positions of Needs.
Alles andere kann man sich überlegen, wie man das macht. Und da werden eben auch einige gute Namen in der Liga frei. Juju Smith-Schuster beispielsweise. Jermaine Ifeadi, Right Tackle. Bobby Massie, Right Tackle out of Denver. Bobby Hart, Right Tackle. Andrew Norwell von Jacksonville, der Guard. Mark Glowinski von Indianapolis, Indiana sage ich schon. Trey Turner von Pittsburgh. Austin Corbett von den Rams. Oder vielleicht dann eben doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Auch gerne mal irgendwie, wenn es wirklich dann hilft. Für jemanden wie Brandon Scherff beispielsweise, der Washington verlassen wird. Der zwar schon auch jetzt mittlerweile fast 31 ist, aber die Raiders brauchen Hilfe in der Offensive Line und sie brauchen sie jetzt. Defensive Tackle, Vernon Butler wird frei. Malik Collins vielleicht nochmal. Nochmal zurückholen, Experiment machen. Cornerbacks, Stephon Gilmore von Carolina, da wäre diese New England Connection beispielsweise wieder drin. Xavier Rhodes, Joe Hayden, Verrett, King von Green Bay wird frei. Also da gibt es so einige Namen hier, die ich irgendwie sehen könnte, aber man muss natürlich irgendwie erstmal die Strategie abwarten und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die ersten Free Agent Signings, die die Raiders machen werden. Ich glaube so in circa einem Monat oder ich habe gerade vielleicht auch in 3 Wochen ungefähr ist eben dann der Markt offen. Und da müssen wir dann eben gucken, wie wir da zuschlagen und vor allem, wann machen die Raiders diese Key Signings von den eigenen Leuten. Und da würde es mich eben freuen, wenn man dann Fundus an den eigenen Free Agents schon zurückholen könnte. Und man muss dann eben auch gucken, wer spielt für wie viel Geld. So, also das ist so ein ganz kleiner Ausblick darauf. Und jetzt habe ich euch noch gesagt, ich will noch einen ganz kurzen Blick auf die Cap Situation mit euch durchgehen. Das ist natürlich eine Thematik, da bist du als Finanzberater natürlich weitaus besser in der Lage, das einschätzen zu können. Also da bleibt den Teams mit Experimenten, Umstrukturierungen und so weiter sehr viel Spielraum. Dennoch, im Moment haben die Raiders ca. 20 Millionen in Cap Space zur Verfügung. Man wird etwas freimachen und wird wahrscheinlich am Ende so auf die 40 Millionen kommen, die man in der Free Agency ausgeben kann. Plus oder inklusive den Rookie Contracts, die dann eben zur kommenden Saison anstehen. Ihr könnt da mal auf die Seite schauen, empfehle ich euch, overthecap.com. Ich wiederhole overthecap.com. Wenn man da drauf sieht, drauf guckt, dann sieht man, die Raiders haben nicht zu viel Spielraum. Aber da gibt es einige Contracts eben. Ich lese euch da mal so ein paar Beispiele vor. Also wir könnten beispielsweise 3 Millionen Dollar mit der Entlassung von Nick Kwiatkowski freimachen. Kann Carl Nassib freimachen. Der trägt zwar 6,6 Millionen in Dead Money. Also ganz kurz zur Erklärung, Dead Money, das ist die Zahl, die quasi gegen das Cap gilt oder gewertet wird, wenn du einen Spieler entlässt, der laut seinem Vertrag noch gewisse Garantien hätte. Da haben wir natürlich so Beispiele dabei wie Corey Littleton. Wenn wir ihn jetzt freimachen würden, dann hätten wir 14 Millionen an Dead Money, aber nur 1,7 Millionen Savings. Ich glaube, das werden die Raiders vielleicht trotzdem machen. Eventuell, man muss gucken, wie da spekuliert wird. Kenyon Drake würde die Raiders 2,7 Millionen Dollar an Savings bescheren. Denzel Good steht auf meiner Liste der Entlassungen. 4,1 Millionen an Savings. Foster Moreau beispielsweise würde nur 122.000 an Dead Money kreieren, dafür 2,5 Millionen an Savings bescheren. Also man sieht hier auf jeden Fall, wenn man diese Zahlen anguckt, dass die Raiders, wenn sie jetzt ihren kompletten Active Roster, also beziehungsweise mindestens 52 Leute signen, gesigned hätten, dann sieht man, dass diese Zahl von 20,5 Millionen ungefähr auf circa 16,4 runtergeht und bei insgesamt 9,2 Millionen an Dead Money. Und daraus kann man sich dann eigentlich ableiten, dass die Raiders im Liga-Durchschnitt stehen und dann quasi in der Free Agency den Großteil dieses Gelds dann zur Verfügung haben werden. 2023, liebe Leute, das wird mega interessant. Also das könnte jetzt nämlich eben genau diese Frage betreffen, die wir über McDaniels am Anfang hatten. Wird McDaniels einen Roster-Rebuild fahren oder wird er punktuell ergänzen? Und das Cap-Space gibt McDaniels im nächsten Jahr die Möglichkeit, also in der übernächsten Saison, ligaweit am meisten Geld zur Verfügung zu haben. Also 2023 können die Raiders quasi gefühlt jeden holen, den sie wollen. Sie haben richtig viel Geld dann auszugeben. Und deshalb glaube ich, dass auch wirklich dieses Ziel verfolgt wird, mit McDaniels eben wirklich jetzt punktuell zu ergänzen und mit diesem nicht im Übermaß zur Verfügung stehenden Geld eben gut zu haushalten und die richtigen Leute anzuvisieren. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs in diese Salary Cap Situation Thematik. Und damit bin ich jetzt auch am Ende von dieser Season Review Folge. Jetzt gibt es nur noch einen kleinen weiteren letzten Teil und da gebe ich euch nochmal kurz einen Ausblick auf das kommende Jahr bei Loco Football und werde noch ein ganz kleines Resümee mit euch machen. Wie war denn das Jahr für mich? Wie war die abgelaufene Saison? Wie waren die 21 Folgen Loco Football Podcast? Oh ja, Leute, hier Musik untermalen geht's in den letzten Teil der 21. Ausgabe vom Loco Football Podcast. Ja, Leute, bevor ich euch jetzt ein kurzes Resümee über das abgelaufene Jahr gebe, über die Saison 2021 von meiner Seite, sind mir noch drei Fehler aufgefallen, die ich im abschließenden Hören des Podcasts nochmal gehört habe. Erstens hier, natürlich hatten wir gegen die Chargers kein Away-Game, da habe ich irgendwas durcheinander geworfen. Wir hatten ein Home-Game. Zweitens hier, Edgar Bennett ist nicht Quarterbacks-Coach, er ist Wide-Receiver-Coach. Und drittens, Gus Bradley geht nicht nur gerüchteweise zu den Colts, er hat bereits als Defensive Coordinator bei den Colts unterschrieben. So, Leute, hier der Ausblick jetzt nun auf den Loco Football Podcast in den nächsten Wochen, Monaten. Ich werde natürlich einige Draft-Sendungen, Zusatzmaterial senden. Ansonsten, wir sehen uns in 2 Wochen wieder und ich habe gute Nachrichten, was den YouTube-Kanal anbelangt. Vielleicht, ich sage erstmal vielleicht, kann er zur nächsten Saison an den Start gehen. Ich habe Sanchez T vom Las Vegas Raiders News Network geschrieben und er hat mir geantwortet, hat mir ein bisschen Material zur Verfügung gestellt, was Coaching Camp etc. anbelangt. Und er wird mir ein bisschen helfen in der Bedienung von Screen Recording etc. etc. Sprich, wenn alles gut läuft, kommt zur nächsten Saison der YouTube-Channel. Ansonsten checkt weiter meine Homepage locofootball.tv und mein Resümee des Jahres. Natürlich, Leute, die Motivation ist da, das könnt ihr ganz klar hören. Jetzt wird es natürlich ein bisschen in anderem Rhythmus laufen, nicht mehr jede Woche, sondern nur alle 2 Wochen bis Saisonstart, aber die Motivation ist da, wir werden größer werden und ich danke euch fürs Reinhören, ich danke all meinen Zuhörern hier, dass ihr jedes Mal immer dabei seid, ich werde mir Sachen überlegen, dass wir das Ganze noch spannender gestalten und ansonsten danke hier für eine Saison, für die erste Saison. Habt viel Spaß am Super Bowl Wochenende. Drückt wem auch immer die Daumen. Die Raiders sind eh nicht dabei. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr gemeinsam. Silver and Black, Raider Nation Germany, Raider Nation Europe. Let's go, guys. Loco Football Podcast. Danke, das war es, der Loco hier. Wuhu! Haut rein. Wuhu!